Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der für den 5. Sonntag nach Trinitatis vorgegebene Predigttext steht beim Evangelisten Lukas im 14. Kapitel, die Verse 25 bis 33. Es ging aber eine große Menge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will, und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann's nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann's nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Liebe Gemeinde, sie hat ein wunderschönes weißes Brautkleid an, er einen dunklen Anzug. Beide sitzen sie nebeneinander im Standesamt. Der Bräutigam scheint nicht so ganz bei der Sache. Er wirkt unkonzentriert und dreht sich zwischendurch immer wieder leicht nach hinten und tuschelt mit einem der Trauzeugen. Dem Standesbeamten bleibt das nicht verborgen, darum stellt er die entscheidende Frage etwas lauter. Der Bräutigam wendet kurz verwirrt den Blick in Richtung des Standesbeamten und murmelt ein hastig halbherziges »Ja, ja«. Noch bevor der Standesbeamte dazukommt, dieselbe Frage auch an die junge Dame zu stellen, steht diese auf, eilt zielstrebig zur Tür und verschwindet. Ich kann die junge Dame gut verstehen. Das Verhalten und das dahergeplapperte Ja-Ja ihres Bräutigams war wohl kein Ja, das sie überzeugte. Und darum sagte sie Nein, indem sie einfach ging. Wenn die Ehe schon so losgeht, wie soll es dann bloß später werden? Die junge Dame kann doch wohl von dem Mann, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen will, erwarten, dass er ihr seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt, dass er wahrnimmt, wie es ihr geht, was sie beschäftigt, dass er für sie da ist, im Guten wie im Schweren. Als Christen verbringen wir unser Leben nicht nur mit der Familie und den Freunden. Wir verbringen es auch mit Gott. Und Gott hat auch Erwartungen an uns. In unserem heutigen Predigttext sagt Jesus, was er von seinen Nachfolgern erwartet. Bisher dachte ich, ich wäre so ein Nachfolger Jesu. Der Konfirmandenunterricht hat mir Spaß gemacht. Nach der Konfirmation habe ich in der Jugendarbeit mitgearbeitet. Und sonntags gehe ich seit meiner Konfirmandenzeit in den Gottesdienst. Ich engagiere mich für die Gemeinde. Mir ist der Glaube und die Beziehung zu Gott wichtig. Mit alledem fühle ich mich als Nachfolger Jesu. Doch nun lese ich diese Worte: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist ein hartes Wort, das mir unser Herr da sagt. Die Familie ist mir wichtig, nie könnte ich sie hassen. Und sagt Jesus nicht selbst, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst? Nehme ich, so wie ich lebe, den Glauben und das Leben als Christ nicht ernst? Vor meinem Auge erscheint das Bild eines Wandermönchs, der alles zurückgelassen hat, alle familiären und wirtschaftlichen Bindungen, in denen er einst lebte. Er zieht in seiner zerlumpten Kutte durch die Gegend und lebt allein vom Wort Gottes und den Gaben, die er bekommt. Seine Augen leuchten freilich. Er gibt sich ganz Gott hin. Ist das der ideale Nachfolger? Was erwartet Gott von uns? Ein Professor kam zu einem Zen-Meister, um von ihm einiges über Zen zu erfahren. Nan-in, der Zen-Meister, reichte ihm Tee. Er goss ihm Tee in die Tasse und goss weiter, als die Tasse bereits überlief. Der Professor sah die Tasse überlaufen und konnte schließlich nicht mehr an sich halten. »Die Tasse läuft über. Sie können nicht noch mehr hineingießen.« »Wie diese Tasse«, entgegnete ihm Nan-in, »sind sie randvoll mit ihren eigenen Ansichten und Spekulationen. Wie soll ich ihnen Zen beibringen können, wenn sie nicht erst einmal ihre Tasse leeren?« Wer bis oben hin angefüllt ist, der tut sich schwer, offen zu sein für das Wesentliche. Der Bräutigam jener jungen Dame war angefüllt mit vielen Dingen, so dass er sich nicht auf sie konzentrieren konnte. Ich lasse meine Fantasie spielen. Vielleicht waren es berufliche Aufgaben, von denen er nicht loskam. Oder das junge Paar ist gerade dabei, ein Haus zu bauen, und da gilt es, viel zu organisieren. Vielleicht kümmert er sich um seine kranke Mutter, oder er geht auf in den Sorgen seiner Geschwister. Vielleicht beanspruchen ihn die Freunde, vielleicht rauben Verein und Hobby Zeit und Energien. Wahrscheinlich aber kommen bei ihm viele verschiedene Dinge zusammen, so dass er angefüllt ist bis oben hin wie die Tasse von Nan-in. Vielleicht fühlt er ja selbst, dass er seinen Kopf nicht mehr frei hat und überläuft von alledem, was in ihm ist und noch in ihn hinein will und einfach nicht mehr hineinpasst. Ich bleibe in meiner Fantasie bei diesem Mann. Ihn zieht es am Sonntag nach seiner missglückten Trauung in den Gottesdienst. Er hört unseren heutigen Predigttext. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Durch den Mann geht ein Ruck. Er merkt plötzlich, wie wichtig es ist, sich auf etwas ganz und gar einzulassen. Er hat die Worte in dieser Härte gebraucht. Dem Mann geht auf, wie wichtig es ist, seine Prioritäten im Leben richtig zu setzen und die Dinge des Lebens einander recht zuzuordnen. Ich weiß nicht, ob er nun einen neuen Anlauf nimmt und seine zukünftige Frau an die erste Stelle setzt, oder ob er sich vielleicht sogar darauf einlassen kann, Gott an die erste Stelle zu setzen. Darum aber geht es Jesus mit seiner harten Predigt: Gott an die erste Stelle zu setzen. Dabei geht es ihm um das Wirksamwerden des ersten Gebots: Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jesus erwartet von demjenigen, der ihm nachfolgt, dass er sich ganz entleert von allen Dingen dieser Welt und sich ganz füllt mit Gott. Er will, dass die Herzen allein für Gott schlagen, dass wir im Bild der Hochzeit gesprochen ganz bei der Sache sind. Wenn Jesus davon spricht, dass seine Nachfolger sogar sich selbst hassen sollen, dann kann das nur heißen, die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Ziele hinten anzustellen. Ihm geht es darum, was unsere Identität entscheidend bestimmt: die Familie, der Beruf, dies oder das oder Gott. Doch wird der Bräutigam fragen: Wie sieht dann das Verhältnis zu meiner Frau aus? Dann kommt sie ja doch wieder nur an zweiter Stelle. Da kann ich ihn auf ein anderes Ehepaar verweisen. Dieses hat die Erfahrung gemacht, dass durch den Glauben sich auch ihre Beziehung gewandelt hat. Herr Mäder schreibt: Bei mir haben sich die Prioritäten radikal geändert, allerdings in einem längeren Lernprozess. Jesus steht nun an erster Stelle, dann folgt die Familie, dann die Mitmenschen, die mir plötzlich wichtig wurden, dann erst das Geschäft. Ich habe gelernt, Fehler zuzugeben, und das verkrampfte Leistungsdenken ist weg. Seine Frau ergänzt: Meine Unruhe wich einem inneren Frieden. Aufkommende Probleme gehen wir jetzt gemeinsam an und sagen sie Gott. Aus einer alltäglichen Ehe wurde eine Partnerschaft, viel intensiver und alles andere als langweilig, auch wenn Fehler natürlich immer wieder passieren. Mit Gott durchs Leben zu gehen heißt, dass sich die Einstellungen zu vielen Dingen ändern und dass wir mit neuer Aufmerksamkeit und Fürsorge miteinander umgehen. Jesus sagt uns aber auch, dass die Nachfolge nicht immer eine fröhliche Sache ist. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Das ist eine alte Erfahrung der Christen. Wer Christus nachfolgt, der kann in schwierige Situationen geraten und unter dem Glauben leiden. Da klingelt ein Bettler an der Tür. Für das Mädchen, 11 Jahre alt, ist es selbstverständlich, ihm 3 Euro zu geben. Ihr sind die Geschichten präsent, wie Jesus den Menschen hilft und sie nicht im Regen stehen lässt. Sie kommt zurück ins Wohnzimmer und erzählt, wer da an der Türe war. Und schon gibt es Ärger von den Eltern. Der Vater schimpft: Bettlern gibt man nichts. Das Mädchen aber trägt das Kreuz Christi und folgt ihm nach. Da ist die ältere Dame, die schon lange ihren Mann verloren hat. Viele andere Schicksalsschläge hatte sie zu verkraften. Jetzt wurde ihr noch ein Bein abgenommen. Es ist schwer für sie, dieses Leid und Gott zusammenzudenken. Doch sie lässt den Glauben vor lauter Enttäuschung nicht hinter sich. Sie rechtet zwar mit Gott, bleibt aber an ihm dran und erhofft von ihm dennoch Trost und Kraft. Sie trägt das Kreuz Christi und folgt ihm nach. In der Nachfolge Jesu wird uns oft ein schwerer, bitterer Kelch gereicht. Nicht immer können wir ihn wie Bonhoeffer dankbar und ohne Zittern nehmen. Darauf weist Jesus die Menschen hin, die ihm folgen. Fordert uns Jesus darum auf, dass wir es uns mit der Nachfolge genau überlegen? So wie derjenige, der einen Turm baut, sich zuvor hinsetzt und überlegt, ob er das Bauwerk auch vollenden kann. So wie ein König, der sich vor dem Kriegszug hinsetzt und überlegt, ob er ihn zum Erfolg führen kann. Ich frage mich, kann man das überhaupt vorher sagen, ob man dem Kreuz gewappnet sein wird, das da auf einen zukommt? Ist es nicht immer eine Herausforderung, in der sich der Glaube bewähren muss? Und selbst wenn wir uns das mit der Nachfolge zuvor überlegen und uns dann für Gott lehren, holt uns der Alltag nicht immer wieder ein? Ist der Glaube nicht ständig in der Gefahr, wieder zugegossen zu werden? Ist es daher nicht besser, sich nicht nur einmal wie der Bauherr und der König hinzusetzen und nachzudenken, sondern dies regelmäßig zu tun? Ich selbst lasse mich von den beiden Beispielen Jesu dazu anregen, mitten in aller Aktivität des Alltags zur Ruhe zu kommen. Nicht nur in den Gottesdiensten, sondern beispielsweise auch, wenn ich auf dem Theresienstein beim großen Steinlöwen inmitten der Blumen sitze. Ich denke über das nach, was mir täglich begegnet: die Menschen, die Gespräche, die Arbeit. Gerade weil der Alltag sich in mir den Raum erobern will, ist es für mich wichtig, regelmäßig eine solche Rast im Lebensfluss einzulegen. Ich versuche, all das aus der Perspektive des Glaubens zu betrachten. Und so treffen mich Korrektur und neue Impulse von Gott her, so dass sich meine Rast wieder auf meine Arbeit und meine Beziehungen auswirkt. und ich versuche, dem nachzuspüren, wozu Gott mich als seinen Nachfolger gebrauchen will. Durch solches Innehalten geschieht es, dass wir uns mit Gott füllen, indem wir zu ihm in Beziehung treten und von dieser Perspektive aus unser Leben betrachten. Und genau das heißt für mich Nachfolge. Liebe Gemeinde, ich weiß nicht, ob sich der Bräutigam darauf einlassen kann, Gott an die erste Stelle zu setzen und so in einer tieferen Beziehung zu seiner Verlobten zurückfindet. Und ich weiß nicht, ob wir uns immer wieder neu lehren können und so den Segen eines Lebens erfahren, das mit Christus gefüllt ist. Ich wünsche es jedenfalls uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.